Ja, wir halten die Stunden jeweils so, so dass sie 3/4 Stunden dauern. Ich beginne heute Abend mit einer Einleitung. Der Hebräerbrief ist ein Brief, der einige Abschnitte hat, die uns Schwierigkeiten bereiten. Dieser Brief enthält oft zitierte Warnungen, und diese Warnungen, die sind geschrieben, damit wir sie lesen und beherzigen. Die Absicht dieses Briefes aber ist es, Glauben zu stärken. Glauben an das vollkommene Werk Jesu Christi zu stärken und so die Gewissheit zu wecken, dass wer ihm vertraut, ans Ziel kommt. Ich will als Einleitung zuerst einiges sagen über den Verfasser, nach als zweites über das Thema, dann als drittes über die Empfänger dieses Briefes. Das ist bei diesem Brief besonders wichtig. Und im Zusammenhang mit den Empfängern des Briefes wollen wir uns auch viertens fragen, wann wurde der Brief geschrieben? Es geht nicht so sehr um eine Jahreszahl, sondern es geht um ein Ereignis, das einen Meilenstein bildet in der Geschichte des jüdischen Volkes. Also diese 4 Punkte zur Einleitung, der Verfasser, das Thema, die Empfänger und die Zeit der Abfassung. Dann werde ich morgen eine Einteilung euch geben und dann werden wir uns der Einzelauslegung zuwenden. Ja, der Verfasser des Hebräerbriefes, er ist nicht bekannt. Und wenn ich das sage, dann meine ich, dass er sich nicht vorstellt. Er beginnt seinen Brief nämlich mit dem Reden Gottes. Und er beginnt nicht so, wie Briefe üblicherweise beginnen, mit einer Anrede, mit einer Vorstellung des Schreibers und mit einer Anrede und mit einem Segenswunsch. Lesen wir die ersten Verse aus dem Hebräerbrief, Hebräer 1, die Verse 1 bis 3. Hebräer 1, die Verse 1 bis 3. Nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, der der Abglanz seiner Herrlichkeit ist und der Abdruck seines Wesens und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden gemacht hat, hat er sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Er beginnt also direkt mit der Lehre, ohne Vorstellung seiner selbst, ohne einen Gruß. Ich nehme an, Paulus sei der Verfasser. Ich werde jetzt einige Gründe nennen, warum ich das meine. Ich behaupte nicht, er sei der Verfasser, aber ich nehme an, Paulus sei der Verfasser. Und das macht es auch ein bisschen leichter. Dann kann ich inskünftig jeweils sagen, Paulus sagt und Paulus schreibt. Und nicht immer der Verfasser des Briefes oder der Schreiber des Briefes. Das klingt immer so anonym. Ich nehme an, die Empfänger des Briefes, die wussten auch, wer diesen Brief schrieb. Die Botschaft des Hebräerbriefes passt ganz zur Art und Weise, wie der Apostel in den Synagogen der Juden das Evangelium predigte. Wir haben eine Zusammenfassung der Art, wie Paulus in den Synagogen predigt, eine Zusammenfassung, nicht den Inhalt einer Predigt, in Apostelgeschichte 17. Den Inhalt einer solchen Predigt, einer Predigt des Apostels Paulus in einer Synagoge, finden wir in Apostelgeschichte 13. Wir wollen jetzt einmal die Zusammenfassung uns ansehen. Hier wird zusammenfassend gesagt, Apostelgeschichte 17 in den Versen 1 bis 3. Apostelgeschichte 17, die Verse 1 bis 3. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo die Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Also er predigte in der Synagoge zu Juden. Er unterredet sich, lehrt aus den Schriften, einmal das. Und was legt er da aus den Schriften? Indem er eröffnet und darlegte, dass der Christus leiden, aus den Toten auferstehen musste und dass dieser, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Und das könnte mir auch als eine Zusammenfassung über den ganzen Hebräerbrief stellen. Im Hebräerbrief wird anhand der Schriften dargelegt, dass Jesus von Nazareth wirklich der Christus ist. Dass die, die an ihn glaubten und auch bezeugten, Jesus ist der Christus, der Herr, dass sie sich nicht täuschten, nicht einem Betrug aufgesessen waren. Nein, die Schriften beweisen, das Alte Testament beweist, Jesus von Nazareth ist der Christus. Er würde leiden, auch davon redet der Hebräerbrief, weil das für die Juden schwer war zu begreifen, wieso muss der Messias leiden. Auch das wird gründlich erörtert, warum das sein musste, und es wird auch begründet vom Alten Testament her, sein Leiden. Sein Tod, seine Auferstehung, von der Auferstehung spricht der Hebräerbrief auch, und dass eben dieser Jesus der Messias, der Christus ist. Also es passt zur Art, in der Paulus und der Juden das Evangelium verkündigte. So lehrte er in den Synagogen. Dann passt auch das Anliegen des Hebräerbriefes ganz zu Paulus. Wenn wir den Hebräerbrief lesen, dann merken wir, hier schreibt jemand, der mit der ganzen Leidenschaft seines jüdischen Herzens, seine Mitjuden davon überzeugen will, Jesus ist der Messias. Er ist es wirklich. Und dass Paulus beständig diese Leidenschaft in sich trug, davon spricht er zweimal sehr deutlich im Römerbrief. Im Römerbrief Kapitel 9, in den Versen 1 bis 3, Römer 9, die Verse 1 bis 3. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich habe gewünscht, durch einen Fluch von Christus entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Er hatte ein sehnliches Verlangen, dass die Juden verstehen und begreifen, Jesus ist der Messias. Und dann in Römer 10, Vers 1 sagt er es noch einmal, Römer 10, Vers 1, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens, mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Und dann sagt er in Römer 10, Vers 4, denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Auch das könnte man wie als Motto über den ganzen Hebräerbrief setzen. Christus ist die Erfüllung des Gesetzes. Und das zeigt der Hebräerbrief kapitelweise. In Christus ist alles erfüllt, was das Gesetz vorbereitete, ankündigte, verordnete. Christus ist die Erfüllung des Gesetzes, in dem Sinn das Ende, das Ziel des Gesetzes. Und er ist zur Gerechtigkeit jedem, der glaubt. Und Glauben spielt eine außerordentlich große Rolle im Hebräerbrief. Also auch das ganze Anliegen des Apostels Paulus würde sehr gut zum Hebräerbrief passen. Dann haben wir ein Zeugnis von Petrus. Petrus äußert sich in 2. Petrus 3 zu Briefen des Apostels Paulus. 2. Petrus 3, die Verse 15 und 16. 2. Petrus 3, die Verse 15 und 16. Achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihren eigenen Verderben. Petrus sagt also hier im Vers 15, dass sein geliebter Bruder Paulus ihnen geschrieben habe. Wem hat er geschrieben? Ja, denen auch Petrus schrieb, also an Juden. Petrus schrieb ja eigentlich nur an bekehrte Juden. Und der Hebräerbrief ist ein Brief an bekehrte Juden. Und hier sagt Petrus, Paulus hat euch auch geschrieben, einen Brief an euch. Und der Hebräerbrief wäre also gerade ein solcher Brief, vielleicht der, den Petrus hier erwähnt. Also das wäre ein weiterer Hinweis auf Paulus als den Verfasser. Und dann wollen wir uns einige persönlichen Angaben am Schluss des Hebräerbriefes ansehen. Hebräerbrief Kapitel 13. Von Vers 18 an, hier redet der Autor von sich selbst. Und das zeigt, dass die Schreiber genau wussten, wer der Schreiber war. Hebräer 13, die Verse 18 bis 23. Betet für uns, denn wir halten dafür, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in allem ehrbar zu wandeln begehren. Ich bitte euch aber umso mehr dies zu tun, damit ich euch desto schneller wiedergegeben werde. Und jetzt lese ich von Vers 22 an weiter. Ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung, denn ich habe euch auch mit kurzen Worten geschrieben. Wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit welchem, wenn er bald kommt, ich euch sehen werde. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Ja, hier stehen verschiedene Dinge, die uns sehr an Paulus erinnern. Es stehen hier sogar einige Dinge, die ausschließlich bei Paulus, in den Paulusbriefen, sonst vorkommen. Einmal hier, das allererste, Vers 18, betet für uns. Ein Ansuchen um Fürbitte. Paulus ist der einzige, der Schreiber neutestamentlicher Briefe, der um Fürbitte ersucht. Also das würde zu Paulus wiederum passen. Im Römerbrief bittet er um Fürbitte, im Epheserbrief bittet er um Fürbitte, im Kolosserbrief, 1. Thessalonicher, 2. Thessalonicher, in seinen Briefen ist es typisch, dass Paulus bittet, betet für mich. Und so auch hier. Dann das Begehren eines guten Gewissens. Das Wort Gewissen kommt bei Paulus 21 Mal vor. Dazu 5 Mal im Hebräerbrief, dann wären es 26 Mal. Und außerhalb nur noch bei Petrus 3 Mal. Das ist also auch ein Begriff, den Paulus besonders gerne verwendet. Und er redet oft von seinem eigenen Gewissen. Tut es häufig. Wie hier. Wir begehren ein gutes Gewissen zu haben. Erinnert euch das an eine Aussage des Apostels Paulus von irgendwo, wo Paulus genau das sagt von sich. Aber schauen wir einmal Apostelgeschichte 24, 16. Oder vorher sogar noch 23, 1. Apostelgeschichte 23, 1. Paulus steht hier vor dem jüdischen Hohen Rat und sagt, Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt, bis auf diesen Tag. Dann Apostelgeschichte 24, 16. Darum übe ich mich auch alle Zeit, ein Gewissen ohne Anstoß zu haben. Ja, und so redet Paulus auch hier im Hebräerbrief davon, dass er ein gutes Gewissen zu haben begehrt. Gefangenschaft. Paulus schrieb einige Briefe aus der Gefangenschaft, das wäre dann auch einer. Dann seine Verbundenheit mit Timotheus, die hier zum Ausdruck kommt. Er sagte, er werde mit Timotheus, wenn er bald komme, die Empfänger des Briefes sehen. Also ist mit Timotheus zusammen unterwegs. Hier noch im Gefängnis, aber wird bald mit ihm unterwegs sein. Und bekanntlich war Timotheus bei Paulus während seiner ersten und zweiten Gefangenschaft. Die Gläubigen werden im Hebräerbrief als Heilige bezeichnet. Paulus ist der einzige Schreiber von neutestamentlichen Briefen, der einzige, der die Gläubigen Heilige nennt. Außer noch Judas. Sonst in den Lehrbriefen werden die Gläubigen nirgends Heilige genannt, außer bei Paulus und zweimal bei Judas. Dann dieser Abschiedsgruß hier von Hebräer 13, Vers 25. Die Gnade sei mit euch allen. Bitte? Hat jemand etwas gesagt? Er fängt seine Briefe mit Wunsch, Segenswunsch in Form von Gnade an, tatsächlich. Paulus beschließt auch seine Briefe mit einer solchen, mit einem solchen Segenswunsch. Im Titusbrief Kapitel 3, Vers 15 steht wörtlich das Gleiche. Der Titusbrief hört genau gleich auf. Die Gnade sei mit euch allen. Titus 3, Vers 15. Die Gnade sei mit euch allen. Und jetzt vor allem, Paulus ist der Einzige, der Briefe so beschließt, mit einem Wunsch, dass Gottes Gnade mit den Empfängern sei. Ist der Einzige, der es tut. Tut Johannes nicht, tut Petrus nicht, tut Judas nicht, tut Jakobus nicht, nur Paulus. Und dann hier in Hebräer 13, Vers 20, dieser Ausdruck der Gottesfriedens. Paulus verwendet diesen Ausdruck sechsmal. Das hier wäre das siebte Mal. Sonst verwendet niemand außer Paulus diesen Ausdruck. Der Gott des Friedens. Bitte? Ja? Der Gott des Friedens. Und dann schreibt er aus Italien, und Paulus war ja bekanntlich in Italien. Er war in Rom gefangen. Und hier ist er gefangen in Rom. Nun, das wären alles Indizien dafür, dass Paulus den Brief geschrieben hat. Nun, wir wollen ganz sicher nicht deswegen eine Partei gründen, derer, die die Verfasserschaft des Paulus vertreten. Ganz sicher nicht. Nun, warum habe ich das so gründlich erörtert? Also nicht nur, weil es uns irgendwie leichter fällt, jeweils zu sagen, Paulus, das ist immer nur so anonym der Schreiber, sondern auch, weil das uns Anlass ist zu fragen, ja, warum stellt er sich denn nicht vor? Sonst tut er es ja immer. In allen seinen Briefen stellt er sich vor. Ich, Paulus, manchmal zusammen mit anderen, mit Silvanus und Timotheus, oder nur Paulus, Knecht Gottes, berufener Apostel, ausgesondert zum Evangelium Gottes, so beginnt er den Römerbrief, Knecht Jesu Christi. Er stellt sich sonst immer vor. Hier stellt er sich nicht vor, sondern er beginnt gleich mit Gottes Reden, wie Gott zur Zeit der Väter auf mancherlei Weise gesprochen hatte durch die Propheten, und jetzt hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Ja, was könnten die Gründe sein? Ein Grund könnte sein, vielleicht ist das der wichtigste Grund, es sollte hinter dem Namen Jesu jeder menschliche Name zurücktreten. Denn in diesem Brief ging es wirklich darum zu zeigen, Jesus ist größer als die Propheten, größer als die Engel, größer als Mose, größer als der hohe Priester im Alten Testament. Er selbst ist der wahre und eigentliche Apostel. Denn so wird er in Hebräer 3, Vers 1 genannt. Er ist der Apostel unseres Bekenntnisses. Und so sollte vor dem Namen Jesu jeder menschliche Name zurücktreten. Der Brief will zeigen, dass Gott nicht länger durch Menschen, sondern im Sohn jetzt redet. So steht ja in Vers 1. Gott hat vielfältig, auf mancherlei Weise, ehemals zu den Vätern geredet, durch die Propheten. Aber am Ende dieser Tage hat er zu uns geredet im Sohn. Und dann ist es auch so, Paulus will ja in diesem Brief Juden, die noch unsicher waren oder verunsichert worden waren, ob Jesus ja jetzt wirklich der Messias sei oder ob sie sich da nicht doch getäuscht hätten. Er will sie bestärken in dieser Überzeugung. Aber der Name des Paulus war unter Juden, unter vielen Juden, sehr verhasst. Die Apostelgeschichte zeigt uns das ja, wo Juden plötzlich Paulus in Jerusalem entdecken und da machen sie ein großes Geschrei. Das ist der, der überall herumreist und lehrt gegen die Sitten und Gebräuche der Väter. Und er hat sogar Heiden in den Tempel geführt, das ist eine Mischung von Verleumdungen und Wahrheiten. Ein großes Geschrei entstand, als er merkte, das ist dieser Paulus da. Und das kann ein Grund gewesen sein, warum er seinen Namen gar nicht erwähnt. Er will nicht, dass irgendjemand weder durch seinen Namen abgelenkt wird vom eigentlichen Anliegen, es geht um Jesus, und dass auch niemand, wenn er Paulus liest, gleich denkt, also von dem wollen wir uns nicht sagen lassen. Den Namen kennen wir, also der nicht. Das könnten Gründe sein, warum er sich nicht persönlich vorstellt. Ja, und das führt uns jetzt auch gleich zum Thema des Briefes. In diesem Brief will uns der Apostel Paulus zeigen, dass Christus die Erfüllung ist von allem, was im Alten Testament gelehrt, angeordnet und angekündigt wurde. Christus ist die Erfüllung von allem, was Gott anordnete im altisraelitischen Gottesdienst. Christus ist die Erfüllung all dessen, was die Propheten sagten über einen kommenden Befreier, Erlöser, Retter und Herrscher. Christus ist die Erfüllung aller Schattenbilder. Das ist ein Ausdruck, den der Hebräerbrief verwendet. Das Alte Testament hat Christus angekündigt. Er ist gekommen. Jesus, er ist dieser angekündigte Messias. Er ist größer als alles, was unsere Väter kannten und besaßen. Das ist das große Thema. Christus erfüllt ist das Ziel des ganzen Alten Testaments und er ist größer als alles, was die Väter, was die Gläubigen des Alten Testaments kannten. Nun, warum ist das so wichtig? Warum wird das mit solchem Nachdruck gesagt? Das hängt mit den Empfängern dieses Briefes zusammen. Und so nennt man diesen Brief nicht zu Unrecht den Brief an die Hebräer. Er ist an Hebräer gerichtet, an Juden. Das wird ganz deutlich, wenn wir den Brief, den Inhalt uns ansehen. Er schreibt zu solchen, die das Alte Testament sehr gut kennen. Er schreibt zu Leuten, die vertraut sind mit der Geschichte Israels. Er zieht nämlich Lektionen aus der Geschichte Israels, ja, aus der Geschichte Abrahams, der Erzväter, aus der Geschichte Israels, des Auszuges aus Ägypten. Er redet zu solchen, die sehr vertraut sind mit dem ganzen Opferdienst im Tempel. Er redet vom Tempel und von den Priestern und von den Opfern, die sie darbringen. Also Leute, die das kannten. Die Empfänger sind Juden. Und jetzt müssen wir bedenken, dass die Juden andere Schwierigkeiten hatten, als sie zum Glauben kamen oder als sie vor der Frage standen, sollen wir Jesus als Herrn annehmen oder nicht? Sie hatten andere Schwierigkeiten als wir. Viel größere Schwierigkeiten. Und noch viel größere Schwierigkeiten als jemand, der aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt, außerhalb des jüdischen oder christlichen Bekenntnisses. Ganz andere Arten von Schwierigkeiten. Wenn ein Jude sich zu Jesus Christus bekehrte, dann bedeutet es für ihn, dass er Dinge aufgeben musste, hinter sich lassen musste, Dinge, die Gott einst verordnet hatte. Das war nicht leicht. Gott hatte ja das Gesetz gegeben. Gott hatte die Anweisungen zum Opferdienst gegeben. Gott hatte die Beschneidung angeordnet. Das Passa, all diese Dinge. Und wenn jetzt ein Jude zum Glauben an Jesus Christus kam, dann musste er sich davon distanzieren. Die ganze Apostelgeschichte enthält ja Hinweise, und nicht nur Hinweise, auch Berichte davon, wie schwer das den Juden fiel. Wie schwer es Petrus fiel, jemand, der den Herrn liebte, der den Herrn kannte, in dem der Heilige Geist wohnte, der die Schriften kannte und auch von den Schriften her predigen konnte und Jesus als Messias anhand der Schriften beweisen konnte. Sogar er hatte Schwierigkeiten, Dinge, die Gott im Alten Testament verordnet hatte, hinter sich zu lassen. Er hatte zum Beispiel allergrößte Schwierigkeiten damit, zu einem Heiden nach Hause zu gehen und mit ihm an einem Tisch zu sitzen und zu essen und zu trinken. Wir können das fast nicht verstehen. Wir denken, was hat der Mann Probleme? Der hat Probleme, denken wir. Ja, für sie war das sehr schwierig. Denn Gott hatte es den Juden so angeordnet, dass sie gewisse Speise nicht essen durften. Sie waren unrein. Für sie unrein. Sie durften sie nicht essen. Und gingen sie zu einem Heiden und aßen mit ihm, dann hätten sie lauter verbotene Dinge essen müssen. Und das war schwer für sie, zu erkennen, wie in Christus all das erfüllt ist und dass das darum abgelegt werden kann. Ja, abgelegt werden soll. Und so haben die Empfänger dieses Briefes ganz große Schwierigkeiten, sich vom Alten zu lösen und sich ganz an Jesus und damit an das Neue zu binden. Und das braucht darum ganz besondere Belehrung. Und darum zeigt ja der Schreiber in diesem Brief, darum ist das Thema ja eben dieses Thema, Jesus ist die Erfüllung von all dem. Von all dem, was Mose empfing und lehrte, in Jesus Christus erfüllt. Und zudem, für die Juden, die so an ihrem überlieferten Gottesdienst hingen, zeigt er ihnen, Jesus ist größer. Sie liebten ihren Tempel, sie liebten ihren Gottesdienst. Jeder Jude liebte Jerusalem, weil dort der Wohnort Gottes war. Für einen Juden in der Fremde zu leben und Jerusalem nie gesehen zu haben und so sterben zu müssen, das war schlimm. Und Juden aus der Zerstreuung kamen darum regelmäßig jedes Jahr zu den großen Festen nach Jerusalem. Ostern, am Pfingsten, bei den großen Festen waren sie da. Und sich davon trennen, das war nicht leicht. Von diesem prächtigen Tempel, von diesem Altar, von diesen Opfern, vom Weihrauch, von den Priestern mit ihren schönen Gewändern und von der schönen Tempelmusik und von all dem. Und jetzt hilft ihnen der Schreiber, jetzt hilft ihnen Paulus mit diesem Brief, indem er ihnen zeigt, dass sie nichts verlieren, wenn sie das hinter sich lassen, dass sie damit etwas viel Höheres, viel Schöneres, viel Größeres gewinnen. Christus. Er ist größer. Er ist größer als alles, was mit der alten Ordnung zusammenhängt. Und das soll den Empfängern dieses Briefes, diesen Hebräern, deutlich gemacht werden. Und sie so ermuntern, dass sie dieses ganze System hinter sich lassen, das wird am Schluss des Briefes zusammenfassend so ausgedrückt. Hebräer 13, Verse 12 und 13. Darum hat auch Jesus, auf das er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten, deshalb lasst auch uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Also hinausgehen, das ganze Judentum, dieses ganze System, hinter uns lassen. Dazu will er in diesem Brief ermutigen, ermuntern, helfen, ihnen Glaubensgrundlage geben, dass sie merken, ja, Gott will das. Es ist nicht gegen Gottes Willen. Wir sind nicht untreu, wenn wir es tun. Wir brechen keine Gebote Gottes, wenn wir es tun. Nein, wir tun dann das, was Gott will. Denn jetzt hat Gott in Jesus Christus, in seinem Sohn, alles erfüllt, was Mose angeordnet hatte. Nun, es waren durch die Predigt der Apostel, anfangend an Pfingsten mit der Predigt des Petrus am Pfingsttag, mehrere Tausende von Juden zum Glauben gekommen. Das Wort der Predigt hatte sie überzeugt. Tatsächlich, Jesus ist der Messias. All das, was das Alte Testament vorhergesagt hatte, es ist in ihm eingetroffen. Zudem hat er diese Zeichen getan, diese Wunder getan. Ja, er ist wirklich der Messias. Tausende von Juden haben ihn aufgenommen. Und so entstanden im ganzen römischen Reich zerstreut Gemeinschaften von bekehrten Juden. Aber was passierte dann? Wenn sie das Evangelium aufnahmen, dann bekamen sie sehr bald die Ablehnung, den Unwillen ihrer Mitjuden zu spüren. Ja, dieser Unwille artete aus in regelrechte Verfolgung. Die Apostelgeschichte berichtet ja davon. Einer dieser Verfolger war Paulus. Wenn Juden den Namen Jesu anriefen, dann hat das ihn in Rage gebracht. Und er wollte diesen Namen ausrotten, dass niemand mehr diesen Namen anruft. Er konnte das nicht hören. Das brachte sein Blut in Wallung. Und so haben viele Juden gelitten, als sie dieses Bekenntnis annahmen, Jesus von Nazareth ist Christus der Herr. Und der Hebräerbrief sagt einiges davon. Hebräer 10, 32 bis 34, verweist auf solche Erfahrungen, die sie dann machten, wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus. Hebräer 10, 32 bis 34, gedenkt der vorigen Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden, viel Kampf und Leiden erdulden habt, indem ihr einerseits sowohl durch Schmähungen als Drangsale zur Schau gestellt wurdet und andererseits Genossen derer wurdet, die so einhergingen. Denn ihr habt sowohl den Gefangenen Teilnahme bewiesen, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Ja, sie wurden geschmäht, sie wurden bedrängt, sie machten Leiden durch und sie wurden sogar beraubt. Man hat ihnen offensichtlich ihren Besitz genommen, sie aus den Häusern vertrieben. Solche Dinge erlebten sie. Und hier erinnert Paulus sie daran, denkt daran, wie es damals war. Damals habt ihr das mit Freuden aufgenommen. Warum? Weil ihr wusstet, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Himmlische Hoffnung. Ja, sie wussten ja auch, jetzt muss das Evangelium verkündigt werden. Alle Völker müssen es hören. Und dann kommt der Messias. Und sie werden wahrscheinlich gedacht haben, er kommt noch, er wird bald kommen. Und sie hörten ja auch, wie das Evangelium sich ausbreitet im ganzen römischen Reich und darüber hinaus. Sie werden auch Kunde davon empfangen haben. Ja, das Evangelium ist jetzt sogar ins ferne Äthiopien gedrungen und so weiter. Ja, die ganze Welt hat das Evangelium gehört. Der Messias kommt. Er kommt wieder. Und dann werden unsere Mitjuden erkennen und sehen, er ist wirklich der Messias. Aber dann gingen einige Jahre, einige Jahrzehnte ins Land, 30 Jahre nach Pfingsten, 35 Jahre nach Pfingsten, und er war noch nicht gekommen. Und die Leiden hörten nicht auf. Und da wurden wohl einige dieser Juden auch unsicher. Und einige fragten sich, ja, ist er denn wirklich der Messias? Und sollen wir nicht doch lieber zurück zum Judentum? Und einige, die ließen sich so entmutigen, dass sie daheim blieben. Sie gingen nicht mehr in die Gemeinde. Hebräer 10, 25, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist. Es war bei etlichen Sitte geworden, nicht mehr die Zusammenkünfte zu besuchen. Nun, der Schreiber ist darum beunruhigt. Paulus ist beunruhigt. Denn er sieht jetzt hier, aha, da sind Leute, die beginnen jetzt, sich zurückzuziehen. Besuchen die Gemeinde nicht mehr. Und da hat er Sorge. Er hat Sorge um diese Leute. Und darum enthält dieser Brief einerseits Ermunterungen zum Glauben und auch Argumente, um den Glauben zu stärken, aber er enthält auch Warnungen. 5 Warnungen. Ernste Warnungen. Und diese Warnungen zu verstehen, ja, die gehören wohl so zu den Hauptschwierigkeiten, die wir bei diesem Brief empfinden. Stehen hier Sätze, Ausdrücke, Warnungen, wo wir nicht wissen, ja, wie müssen wir jetzt verstehen? Wer ist hier gemeint? Könnte damit auch ich gemeint sein? Könnte das auch mein Ende sein? Und wir sollen auch nicht leichtfertig über solche Warnungen hinweggehen und sie einfach so wegstecken. Wir wollen sie lesen. Wir wollen sie zu verstehen suchen. Wir wollen uns auch Mühe geben, zu versuchen, warum redet der Schreiber so? Was will er damit erreichen? Nun, wenn das Evangelium verkündigt wird, dann wird immer wieder das passieren, wovon der Sohn Gottes schon redete. Der Sohn Gottes hat angekündigt und gesagt, dort, wo der Same des Wortes ausgestreut wird, wird dieser Same verschiedene Reaktionen und verschiedene Wirkungen haben, je nach Boden, in den der Same fällt. Der Same ist immer gut, der Same ist das Wort Gottes. Der Same ist immer gut, aber je nach Boden wird er verschiedene Wirkungen haben. Und eine dieser Wirkungen wird sein, dass es Leute gibt, die nehmen das Wort mit Freuden auf. Wunderbar, großartig, so etwas Schönes habe ich noch nie gehört. Das leuchtet ein. Ja, das will ich auch, da will ich auch dabei sein. Der Herr sagt, mit Freuden nehmen sie es auf. Und dann sagt er, aber sie haben keine Wurzel in sich. Und dann kommt Drangsal. Und wenn Drangsal kommt, dann wird etwas deutlich, das man vorher nicht gesehen hatte. Dann wird deutlich, sie haben keine Wurzel. Und was passiert? Sie nehmen Anstoß an dieser Sache und sagen, nein, das hatte ich eigentlich nicht gewollt. Nehmen Anstoß am Evangelium und wenden sich wieder davon ab. Also, dass das passieren würde, darauf hat der Herr seine Jünger und damit auch die Apostel vorbereitet. Und der Hebräerbrief schreibt genau in eine solche Situation hinein. Das sind also offensichtlich Leute, die waren einmal mit Freuden dabei. Jetzt nehmen sie der Drangsale wegen Anstoß und sind daran, sich abzukehren. Vom Evangelium von Jesus Christus, vom Sohn Gottes. Lesen wir diese Verse in Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13. Die Verse 18 bis 21. Matthäus 13, 18 bis 21. Hört nun das Gleichnis zum Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, der auf den Weg gesät ist. Der aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es alsbald mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur für eine Zeit. Und wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, alsbald ärgert er sich, alsbald nimmt er Anstoß. So wird es also unter denen, die das Wort aufnehmen und sagen, ja, wir glauben das, sie auch bekennen, Jesus ist Herr, Jesus ist der Christus, Jesus ist der Sohn Gottes, unter denen, die das bekennen, gibt es verschiedene Leute. Es gibt solche, die das bekennen, aber die Zeit oder die Not und die Not und die Zeit, die machen dann deutlich, ob diese Leute echt sind oder echt waren. Und dann gibt es andere, die nehmen das Wort auf, die haben die gleiche Drangsal. Die gehen durch die gleichen Erfahrungen. Und bei ihnen ist die Folge dieser Bedrängnis, dieser Drangsal, dass sie im Glauben nur umso gefestigter werden. So spricht also Paulus hier zu solchen, bei denen er ganz genau weiß, wo er auch weiß, dass sie wirklich gläubig sind, glauben und darum auch den Weg bis ans Ende gehen werden. Und er spricht auch zu solchen, wo er sagt, ich bin nicht mehr sicher, wie es bei euch wirklich ist. Ich merke, ihr geht nicht mehr in die Zusammenkünfte. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Und er warnt sie. So spricht also Paulus hier zu solchen, bei denen er ganz genau weiß, wo er auch weiß, dass sie wirklich gläubig sind, glauben und darum auch den Weg bis ans Ende gehen werden. Und er spricht auch zu solchen, wo er sagt, ich bin nicht mehr sicher, wie es bei euch wirklich ist. Ich merke, ihr geht nicht mehr in die Zusammenkünfte. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Und er warnt sie. Aber er wünscht, dass alle zur gleichen Gewissheit kommen. Lesen wir dazu einige Verse aus Hebräer 6. Hebräer 6, die Verse 9 und 11. Hebräer 6, die Verse 9 und 11. Das ist einer dieser Abschnitte mit diesen kräftigen Warnungen. Und inmitten dieses Abschnittes mit Warnungen, da sagt er, Hebräer 6, Vers 9, wir sind in Bezug auf euch, Geliebte, von besseren und mit der Seligkeit verbundenen Dingen überzeugt, wenn wir auch also reden. Also ihr Geliebte, bei euch weiß ich, das wird nicht euer Ende sein. Nämlich das Ende, die Verbrennung, also die Verdammnis. Wir sind in Bezug auf euch, Geliebte, von besseren, nämlich mit der Seligkeit verbundenen Dingen überzeugt, wenn wir auch also reden. Aber warum reden wir so? Wir reden so, Vers 11, weil wir wünschen aber sehr, dass ein jeder von euch denselben Fleiß beweise zur vollen Gewissheit der Hoffnung. Da waren also einige da war es nicht gewiss, die waren sich selber nicht sicher. Ja, sollen wir nicht? Ja, gehöre ich jetzt dem Herrn oder nicht? Ja, oder soll ich doch zurück zum Judentum? Die waren einfach nicht gewiss, nicht sicher. Und dass sie noch keine Wurzel in sich hatten, das machte eben die Drangsal offenbar. Die Drangsal kam und dann wurde es deutlich. Einige waren da ganz schwankend. Und Paulus wünscht, dass die zur vollen Gewissheit durchdringen. Wir wünschen sehr, dass ein jeder von euch denselben Fleiß beweise zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende. Diese Warnungen sollen sie also anspornen und ermuntern, nicht zurückzukehren zum Judentum, nur das nicht zu tun, denn das wäre fatal. Wenn sie das tun, ja, dann hat der Apostel für sie keine Hoffnung mehr, wenn sie das tun. Das sehen wir hier in Hebräer 6, dann wieder in Hebräer 10 und noch einmal in Hebräer 12. Starke Warnungen. Viertens die Zeit der Abfassung. Wir kommen gerade recht zum Schluss. Viertens die Zeit der Abfassung. In Hebräer 8, Vers 13 steht, in Hebräer 8 redet der Apostel vom neuen Bund, der den alten Bund ablösen sollte. Und dieser neue Bund, der war ja durch das Blut Jesu schon besiegelt worden, eingeführt worden. Die Apostel lehrten schon die Gnade des neuen Bundes. Und eine gewisse Zeit war der alte Bund noch da. Da waren immer noch Leute, die nach dem alten Bund die Opfer darbrachten, all diese Dinge noch taten. Aber das würde nicht mehr lange so bestehen. Hebräer 8, Vers 13. Indem er sagt, einen neuen, also indem Gott sagt, einen neuen, hat er den ersten Bund alt gemacht. Was aber alt wird und veraltet, ist dem Verschwinden. Nein, also der alte Bund war noch nicht ganz verschwunden. Und wir können sogar ganz genau sagen, wann der alte Bund von Gott endgültig und auch offiziell abgeschafft wurde, bei der Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Im Tempel in Jerusalem, da war das Herz des alttestamentlichen Gottesvolkes, da war der Gottesdienst dieses Volkes, da waren die Opfer dieses Bundes. Und als dieser Tempel zerstört wurde und diese Opfer aufhörten, da war der alte Bund endgültig abgeschafft. Also das ist noch nicht passiert. Wir befinden uns also irgendwo in den Jahren kurz vor der Zerstörung des Tempels, im Jahre 70 nach Christus. Und bis heute haben die Juden keinen Altar, keine Priester, keine Opfer. Und das ist für jeden ernsthaften Juden eine ganz große Verlegenheit. Man kann einen Juden, der die Bibel ernst nimmt, in allergrößte Verlegenheit bringen, wenn man sie fragt, warum opfert ihr nicht mehr? Und wenn er dann sagt, ja, wir haben keinen Tempel und wir haben keinen Altar und keine Priester, und wenn wir dann als nächstes fragen, was macht ihr dann mit euren Sünden? Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und das wissen die vom Alten Testament. Und so hat Gott dafür gesorgt, dass jeder Jude weiß, das Alte Testament, der alte Bund mit seinen Opfern, gilt nicht mehr, ist nicht mehr da. Gott hat das abgeschafft. Ja. Aber bei der Niederschrift dieses Briefes war der alte Bund noch nicht abgeschafft. Und darum war noch die Gefahr auch so groß für manche dieser Juden, die das christliche Bekenntnis angenommen hatten, die dachten, ich gehe doch lieber zurück zum Tempel. Da habe ich ja auch einen Gottesdienst, da habe ich ja auch Priester, da habe ich ja auch Opfer. Aber der Schreiber sagt, dass wir bald aufhören. Gott hat das für veraltet erklärt und er wird es bald endgültig abschaffen. Dann Kapitel 9, Vers 9. In Kapitel 9 stellt der Apostel den alttestamentlichen Gottesdienst, den Gottesdienst des alten Bundes, dem des Neuen gegenüber. Und in dem Zusammenhang sagt er Folgendes, dass die alttestamentliche Hütte oder der Tempel zwei Teile hat, ein Allerheiligstes und ein Heiligtum, welches ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit ist, in welchem sowohl Gaben als Schlachtopfer dargebracht werden. Also diese Gaben und Schlachtopfer werden jetzt noch dargebracht, die dem Gewissen nach den, der den Gottesdienst übt, niemals vollkommen machen können. Also er sagt hier, es werden noch Gaben und Schlachtopfer dargebracht. Der ganze Tempeldienst und der Opferdienst fand immer noch statt. Der Tempel stand noch in Jerusalem, aber er würde nicht mehr lange stehen. Und wir haben einen Hinweis auf das Ende des Tempels und seines ganzen Gottesdienstes in Hebräer 6. Da steht nämlich im Vers 8, es ist zwar nur in einem Vergleich, es ist so wie eine Andeutung, nicht eine direkte Ankündigung, nur eine Andeutung. Es heißt hier, wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, nämlich das Land, dann ist es unbewehrt und dem Fluch nahe. Nahe, der Fluch ist noch nicht eingetreten. Dem Fluch nahe und sein Ende ist die Verbrennung. Und dieses Ende würde buchstäblich die Verbrennung des Tempels sein. Der Tempel würde vollständig verbrannt und abgerissen werden, ganz und gar. Und hier wird das in einer Weise einfach angedeutet. Da also stehen wir zeitlich. Das ist die Situation der Empfänger. Das ist die Gefahr, in der manche stehen. Und das begründet die Ermunterungen, darum zu ringen, zur vollen Gewissheit zu kommen und auch die Warnungen davor, zum Judentum zurückzukehren und sich von Jesus als dem Messias endgültig zu verabschieden. Gut, schließe jetzt an dieser Stelle. Ich bete noch zum Schluss. Ja, Herr Jesus, wir sind froh und dankbar, dass wir dich kennen dürfen, als unseren Herrn, als unseren Retter, wir dürfen dir gehören. Und wir beten, dass du auf diese Tage verwendest, dass wir dich noch lieber bekommen, unsere Freude an dir wächst, dass wir Freude bekommen an unserem großen Retter. Ja, du bist größer als alles. Und dein Werk ist größer als alles, was je zuvor geschehen war. Ja, wir freuen uns, in dir einen vollkommenen Retter und so auch vollkommene Errettung zu haben. Wir beten, dass du auch unsere Tage hier, auch Gespräche, unseren Austausch, alles segnest. Wir danken dir dafür. Amen.